Die Sonne geht unter über dem jüdischen Viertel von Amsterdam, aber in der Luft liegt eine Spannung. In der großen Synagoge versammeln sich die Rabbiner und sprechen die strengste Strafe des jüdischen Gesetzes aus. Herem, die vollständige Exkommunikation. Der Verurteilte ist ein 23-jähriger junger Mann namens Baruch Spinoza. Doch warum? Weil er es gewagt hat, die Grundpfeiler der Religion und der traditionellen Philosophie in Frage zu stellen. An diesem Tag verliert Spinoza seine Gemeinschaft, seine Familie und sein Erbe. Doch das, was er stattdessen gewinnt, wird den Lauf der Geistesgeschichte verändern. Denn Baruch Spinoza, geboren 1632 und gestorben 1777, wird zu einem der mutigsten und einflussreichsten Philosophen der Geschichte. Im 17. Jahrhundert, einer Zeit der Religionskriege, der Inquisition und der Verfolgung freier Denker, hat Spinoza den Mut, eine radikal neue Sicht auf Gott, die Natur und den Menschen im Universum zu entwickeln. Seine Philosophie, zugleich tiefgründig und herausfordernd, erschüttert die Grundlagen des westlichen Denkens und ebnet den Weg für die Moderne. Am 24. November 1632 wird Baruch Spinoza im jüdischen Viertel von Amsterdam geboren. Seine Eltern, Michael Spinoza und Anna Deborah, sind portugiesische jüdische Kaufleute, die einige Jahre zuvor vor der Inquisition geflohen waren und in den Niederlanden Zuflucht gefunden hatten. Das Amsterdam des 17. Jahrhunderts ist eine faszinierende Stadt, geprägt von wirtschaftlichem Aufschwung und intellektueller Erneuerung. Es ist das goldene Zeitalter der Niederlande, eine Zeit beispiellosen Wohlstands. Die Stadt ist ein globales Handelszentrum und zieht Händler und Denker aus ganz Europa an. Diese kulturelle und religiöse Vielfalt macht Amsterdam zu einem Nährboden für neue Ideen. Der junge Baruch wächst in einem intellektuell anregenden Umfeld auf, an der Schnittstelle verschiedener Welten. Einerseits gibt es die jüdische Gemeinschaft, die tief mit ihren Traditionen verwurzelt ist. Andererseits gibt es die intellektuellen Kreise der Stadt, in denen neue Ideen der Renaissance und der aufkommenden wissenschaftlichen Revolution diskutiert werden. Mit 5 Jahren beginnt Spinoza seine schulische Ausbildung in der jüdischen Schule. Er erhält eine traditionelle Erziehung, taucht in das Studium der Tora, des Talmuds und der rabbinischen Kommentare ein. Er lernt Hebräisch, Aramäisch und später auch Portugiesisch, die Sprache seiner Eltern. Doch der lebendige und neugierige Geist des jungen Baruch gibt sich mit den gängigen Erklärungen nicht zufrieden. Schon früh stellt er unbequeme Fragen und hinterfragt die traditionellen Auslegungen der heiligen Texte. Als Spinoza 6 Jahre alt ist, veröffentlicht Galileo Galilei seine Discorsi e Dimostrazioni Mathematiche intorno a due nuove scienze. Obwohl der junge Baruch dies damals nicht wissen kann, markiert diese Publikation den Beginn der wissenschaftlichen Revolution, die sein späteres Denken tief prägen wird. Im Jahr 1641 veröffentlichte René Descartes seine Meditationen über die erste Philosophie. Dieses Werk, das zu einem Grundstein der modernen Philosophie wird, hat großen Einfluss auf Spinoza, auch wenn er sich später deutlich von ihm distanzieren wird. Das Leben des jungen Spinoza ist nicht ohne Tragödien. Als er 8 Jahre alt ist, verliert er seine Mutter, sein Vater heiratet erneut, doch auch er stirbt im Jahr 1654 und hinterlässt Baruch, damals 22 Jahre alt, an der Spitze des Familiengeschäfts. Trotz dieser Herausforderungen setzt Spinoza seine Bildung mit unerschütterlicher Entschlossenheit fort. Ab 1645 beginnt er, die Werke klassischer Philosophen zu studieren. Er liest Platon und Aristoteles, aber auch mittelalterliche jüdische Denker wie Maimonides und Ibn Ezra. Mit 18 Jahren beginnt Spinoza, sich ernsthaft für die moderne Philosophie zu interessieren. Er entdeckt die Schriften von Descartes, aber auch von Thomas Hobbes und Francis Bacon. Diese Lektüre erweitert seinen geistigen Horizont erheblich und bringt ihn dazu, viele Aspekte des traditionellen Denkens in Frage zu stellen. Zwischen 1652 und 1656 entwickelt Spinoza seine eigenen philosophischen Ideen. Er beginnt, eine Weltanschauung zu formulieren, die sich radikal von der jüdischen und christlichen Orthodoxie unterscheidet. Er stellt die Vorstellung eines persönlichen und transzendenten Gottes in Frage, ebenso wie die Unsterblichkeit der Seele und den freien Willen. Diese mutigen Ideen bleiben nicht unbemerkt. Gerüchte über die ketzerischen Ansichten des jungen Spinoza beginnen sich in der jüdischen Gemeinde von Amsterdam zu verbreiten. Die rabbinischen Autoritäten versuchen zunächst, ihn auf den rechten Weg zurückzubringen und bieten ihm sogar eine jährliche finanzielle Unterstützung an, wenn er seine Überzeugungen widerruft. Doch Spinoza weigert sich nachzugeben. Im Juli 1656 wurde Baruch Spinoza aus der jüdischen Gemeinde Amsterdams exkommuniziert. Der Text des Herems war außergewöhnlich hart. Es wurde jedem Juden verboten, mit ihm in Kontakt zu treten, seine Schriften zu lesen oder sich ihm auch nur auf weniger als 4 Ellen zu nähern. Diese Exkommunikation markierte einen entscheidenden Wendepunkt in Spinozas Leben. Mit 23 Jahren fand er sich plötzlich von seiner Gemeinschaft, seiner Familie und allem, was bis dahin seine Welt ausgemacht hatte, abgeschnitten. In dieser Zeit legte er seinen hebräischen Namen Baruch ab und ersetzte ihn durch dessen lateinische Entsprechung Benedictus. Diese Namensänderung symbolisierte seinen Bruch mit der Tradition und den Beginn einer neuen Phase seines intellektuellen Lebens. Gezwungen, Amsterdam zu verlassen, ließ sich Spinoza zunächst in einem kleinen Dorf in der Nähe der Stadt nieder. Es war eine schwierige Zeit für den jungen Philosophen. Das Familiengeschäft, das er nach dem Tod seines Vaters geerbt hatte, geriet in Schwierigkeiten. Gerade in dieser Phase begann Spinoza, das Handwerk des Linsenschleifens zu erlernen. Diese Wahl war kein Zufall. Linsen waren von zentraler Bedeutung für die Herstellung von Mikroskopen und Teleskopen, Instrumente, die eine Schlüsselrolle in der wissenschaftlichen Revolution spielten, die sich zu jener Zeit entfaltete. Durch dieses Handwerk befand sich Spinoza im Zentrum des technologischen Fortschritts seiner Epoche. Doch das Schleifen von Linsen war für ihn nicht nur ein Broterwerb. Es war eine Tätigkeit, die es ihm erlaubte, seinen philosophischen Überlegungen nachzugehen. Die routinierte Handarbeit ließ seinen Geist frei umherschweifen und neue Ideen erforschen. Im Jahr 1660 zog Spinoza nach Rheinsburg. In diesem kleinen Ort begann er, sein philosophisches System zu entwickeln. Dort blieb er bis 1663 und diese Jahre waren entscheidend für die Formung seiner Gedanken. 6661 begann Spinoza mit dem Schreiben des kurzen Traktats »Über Gott«, den Menschen und sein Glück. Dieses Werk wurde zwar zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht, doch es enthält die ersten Ansätze seiner späteren reifen Ideen. Hier legte er bereits seine Auffassung dar, dass Gott und Natur eins seien, eine Vorstellung, die zum Kernstück seiner Philosophie werden sollte. 6603 veröffentlichte Spinoza sein erstes Buch, Die Prinzipien der Philosophie Descartes. Es war das einzige Werk, das zu seinen Lebzeiten unter seinem Namen erschien. Obwohl es in erster Linie eine Darstellung von Descartes Philosophie war, ließen sich darin bereits erste Spuren von Spinozas eigenen Gedanken finden. Besonders auffällig war seine subtile Kritik an Descartes Dualismus, der Vorstellung, dass Geist und Körper zwei voneinander getrennte Substanzen seien. 6665 zog Spinoza nach Vorburg, in die Nähe von Den Haag. Dort schrieb er den theologisch-politischen Traktat, den er später anonym veröffentlichte. Dieses kühne Werk war ein Manifest für Gedanken- und Meinungsfreiheit. Spinoza unterzog die Bibel einer rationalen Kritik und argumentierte, dass sich Religion nicht in politische Angelegenheiten einmischen dürfe. Die Veröffentlichung des theologisch-politischen Traktats löste einen Sturm der Entrüstung aus. Das Buch wurde sofort als ein Werk aus der Hölle verurteilt und in mehreren Ländern verboten. Doch trotz der Gefahr blieb Spinoza standhaft und verteidigte seine Ideen. Sein Hauptwerk, die Ethik, an der er über ein Jahrzehnt lang arbeitete, gilt als sein bedeutendstes Werk. Sie wurde erst posthum im Jahr 1677 veröffentlicht. Die Ethik versucht, die Realität und die Moral ausschließlich durch rationale Argumentation zu erklären, indem sie der geometrischen Methode Euklids folgt. Die Wahl dieser Methode war nicht nur eine stilistische Entscheidung. Für Spinoza funktionierte das Universum nach Gesetzen, die ebenso notwendig und unveränderlich waren wie die der Geometrie. Indem er diese Herangehensweise wählte, wollte er zeigen, dass sich Ethik mit derselben Strenge behandeln lässt wie die Mathematik. Spinozas Werk Ethik ist in 5 Teile gegliedert. Erster Teil über Gott. In diesem ersten Abschnitt legt Spinoza die Grundlagen seiner Metaphysik. Er definiert Gott als ein absolut unendliches Wesen, eine Substanz, die aus unendlich vielen Attributen besteht, von denen jedes das ewige und unendliche Wesen dieser Substanz ausdrückt. Diese Definition ist aus mehreren Gründen revolutionär. Erstens verwirft sie die Vorstellung eines persönlichen, transzendenten Gottes, der die Welt erschaffen hat. Für Spinoza ist Gott identisch mit der Natur, die Gesamtheit dessen, was existiert. Dieser Standpunkt ist als Pantheismus bekannt. Darüber hinaus behauptet Spinoza, dass diese eine Substanz, die Gott oder Natur ist, notwendig und unendlich sei. Alles, was existiert, ist lediglich eine Modifikation oder ein Ausdruck dieser Substanz. Es gibt keine Schöpfung aus dem Nichts, keinen göttlichen freien Willen und keine teleologische Ordnung in der Natur. Alles, was geschieht, ist eine notwendige Folge der Natur Gottes. Zweiter Teil: über die Natur und den Ursprung des Geistes. Hier befasst sich Spinoza mit der Beziehung zwischen Geist und Körper. Unterschied als Descartes, der Geist und Körper als zwei getrennte Substanzen betrachtete, sieht Spinoza sie als zwei Attribute ein und derselben Substanz. Nach seiner Auffassung ist der Geist nichts anderes als die Idee des Körpers. Es gibt keine kausale Wechselwirkung zwischen Geist und Körper, sondern ein Parallelismus. Was im Körper geschieht, hat sein Äquivalent im Geist und umgekehrt. Diese Auffassung hat weitreichende Konsequenzen für die Erkenntnistheorie. Spinoza unterscheidet 3 Arten des Wissens: Meinung oder Einbildungskraft, basiert auf sinnlicher Erfahrung und Erzählungen aus zweiter Hand. Vernunft ermöglicht uns ein angemessenes Wissen über die gemeinsamen Eigenschaften der Dinge. Intuitive Erkenntnis erlaubt uns ein unmittelbares Verständnis des Wesens der Dinge. Dritter Teil: über Ursprung und Natur der Affekte. Dieser Abschnitt ist der Untersuchung der Emotionen, also der Affekte, gewidmet. Und anders als viele Philosophen, die die Leidenschaften als Feinde der Vernunft betrachteten, sieht Spinoza sie als natürliche Erscheinungen, die es zu verstehen, nicht zu verurteilen gilt. Spinoza definiert 3 grundlegende Affekte: Begehren, Freude und Trauer. Alle anderen Emotionen sind Kombinationen oder Ableitungen dieser 3 Grundaffekte, wobei das Begehren der fundamentale Antrieb ist. Liebe etwa beschreibt Spinoza als Freude, begleitet von der Vorstellung einer äußeren Ursache. Nach Spinoza werden unsere Affekte durch unsere Vorstellungen bestimmt. Wenn wir unzureichende, verworrene oder unvollständige Vorstellungen von den Dingen haben, sind wir passiv und den Affekten ausgeliefert. Wenn wir jedoch adäquate Vorstellungen besitzen, werden wir aktiv und gewinnen Kontrolle über unsere Affekte. Vierter Teil: über die menschliche Knechtschaft oder die Macht der Affekte. In diesem Abschnitt untersucht Spinoza, wie Affekte uns versklaven und daran hindern können, Glück zu erlangen. Er definiert Knechtschaft als die Unfähigkeit des Menschen, seine Affekte zu beherrschen und zu lenken. Gut und Böse haben für Spinoza keine absolute Existenz. Gut ist das, was unsere Fähigkeit zu handeln steigert, während Böse das ist, was sie verringert. Diese ethische Auffassung war für seine Zeit äußerst gewagt. Der Weg zur Freiheit und zum Glück liegt für Spinoza im rationalen Verständnis unserer Affekte und ihrer Ursachen. Je besser wir sie verstehen, desto mehr können wir sie beherrschen und in eine positive Kraft umwandeln. Fünfter Teil: über die Macht des Intellekts oder die menschliche Freiheit. Dieser letzte Abschnitt stellt den Höhepunkt der Ethik dar. Spinoza erklärt, wie der Mensch durch Erkenntnis Freiheit und Glückseligkeit erlangen kann. Für ihn bedeutet Freiheit nicht, sich von der Notwendigkeit zu befreien, sondern sie zu verstehen und anzunehmen. Je besser wir die Ursachen unserer Handlungen begreifen, desto freier sind wir. Diese Auffassung von Freiheit erscheint paradox. Indem wir erkennen, dass wir bestimmt sind, werden wir frei. Der höchste Ausdruck dieser Freiheit ist das, was Spinoza die intellektuelle Liebe zu Gott nennt, ein intuitives Verständnis unserer Stellung im Universum und unserer Einheit mit Gott oder der Natur. Dieses Verständnis führt zu höchster Freude, die Spinoza als Glückseligkeit bezeichnet. Eine der provokantesten Ideen Spinozas ist seine Konzeption von Freiheit. Entgegen der allgemeinen Auffassung behauptet er, dass der freie Wille eine Illusion ist. Alles, was im Universum geschieht, ist eine notwendige Folge vorhergehender Ursachen. Diese Idee kann auf den ersten Blick entmutigend wirken, da sie zu einem strengen Determinismus zu führen scheint. Wenn alles vorbestimmt ist, wo bleibt dann Raum für menschliche Freiheit? Doch gerade darin sieht Spinoza den Weg zur wahren Freiheit. Für ihn bedeutet Freiheit nicht, gegen die Notwendigkeit zu kämpfen, sondern sie zu verstehen und zu nutzen. Es ist wie bei einem Schwimmer, der nicht gegen die Strömung ankämpft, sondern sie versteht und sich ihrer Bewegung zunutze macht. Diese Auffassung von Freiheit hat tiefgreifende Konsequenzen. Sie legt nahe, dass unser Gefühl von Schuld oder moralischer Verdienste weitgehend eine Illusion ist. Wir sind für unsere guten Taten nicht mehr verantwortlich als für unsere schlechten. Entscheidend ist, die Ursachen unserer Handlungen zu begreifen, um sie verändern zu können. Im Gegensatz zu vielen Philosophen vor ihm betrachtet Spinoza die Leidenschaften nicht als Feinde, die es zu besiegen gilt. Vielmehr sieht er sie als natürliche Phänomene, die verstanden und nicht verurteilt werden sollen. Im dritten Teil der Ethik entwickelt Spinoza eine ausgefeilte Theorie der Affekte und Emotionen. Er zeigt, dass unsere Emotionen oft aus einem unzureichenden Verständnis der Welt um uns herum entstehen. Angst, so erklärt er, ist nichts anderes als Trauer, die aus der Vorstellung eines zukünftigen Übels entspringt, an dessen Eintreten wir nicht sicher glauben. Hoffnung hingegen ist Freude, die aus der Vorstellung eines zukünftigen Gutes entsteht, dessen Eintreten ebenfalls unsicher ist. Diese Definitionen machen deutlich, wie eng unsere Emotionen mit unseren Vorstellungen und unserer Wahrnehmung der Welt verknüpft sind. Für Spinoza liegt der Weg zum Glück nicht im Unterdrücken der Leidenschaften, sondern in ihrem rationalen Verständnis. Je besser wir unsere Emotionen begreifen, desto mehr Kontrolle gewinnen wir über sie und können sie in eine positive Kraft umwandeln. Diese Auffassung war für seine Zeit revolutionär. Spinoza nahm damit viele Erkenntnisse der modernen Psychologie vorweg, darunter die Idee, dass unsere Emotionen von unseren kognitiven Prozessen beeinflusst werden. Spinozas politische Philosophie, Freiheit und Demokratie. Obwohl Spinoza vor allem für seine Metaphysik und Ethik bekannt ist, entwickelte er auch innovative politische Ideen. In seinem theologisch-politischen Traktat, das er 1770 anonym veröffentlichte, plädiert er für Gedanken- und Meinungsfreiheit. Für ihn ist die Freiheit des philosophischen Denkens nicht nur entscheidend für den Fortschritt des Wissens, sondern auch für die Stabilität des Staates. Er argumentiert, dass die Unterdrückung von Ideen sie nur attraktiver und potenziell gefährlicher macht. Spinoza befürwortet eine demokratische Staatsform, in der der Staat die Meinungsfreiheit schützt. Er ist der Ansicht, dass der Zweck des Staates nicht darin besteht, über Menschen zu herrschen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, ihren Verstand frei zu entwickeln. Diese Gedanken waren für seine Zeit revolutionär. Sie antizipierten viele Elemente moderner liberaler Demokratien, darunter die Trennung von Religion und Staat sowie den Schutz der Redefreiheit. Die letzten Jahre seines Lebens waren trotz seiner zunehmend schwachen Gesundheit von intensiver intellektueller Arbeit geprägt. 1675 vollendete er die Ethik, entschied sich jedoch, sie nicht zu Lebzeiten zu veröffentlichen, aus Angst vor Verfolgung. 1676 wurde Spinoza von Gottfried Wilhelm Leibniz besucht, einem weiteren bedeutenden Philosophen seiner Zeit. Obwohl ihre philosophischen Auffassungen in vielerlei Hinsicht unterschiedlich waren, zeugt dieses Treffen von Spinozas wachsendem Einfluss in den intellektuellen Kreisen Europas. Am 21. Februar 1677 starb Spinoza im Alter von 44 Jahren, vermutlich an einer Lungenerkrankung, die durch das Einatmen von Glasstaub während seiner Arbeit als Linsenschleifer verschlimmert wurde. Sein unvollendetes Werk, der Politische Traktat, wurde posthum veröffentlicht. Spinozas Ideen waren für seine Zeit zu radikal und fanden zunächst wenig Anerkennung. Seine Ethik, die erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde, wurde sofort von religiösen Autoritäten verboten. Lange Zeit galt es als schwerer Vorwurf, als Spinozist bezeichnet zu werden. Doch mit der Zeit wuchs sein Einfluss stetig. Seine Ideen prägten tiefgreifend die Philosophie der Aufklärung. Denker wie Denis Diderot und Voltaire erkannten ihre intellektuelle Schuld gegenüber Spinoza an, auch wenn sie nicht alle seine Ansichten teilten. Im 19. Jahrhundert erlebte Spinoza eine Wiederentdeckung, die die deutsche Philosophie maßgeblich beeinflusste. Philosophen wie Hegel, Schelling und Nietzsche ließen sich stark von seinen Gedanken inspirieren. Spinozas Einfluss reicht weit über die Philosophie hinaus. In den Naturwissenschaften inspirierte seine Vorstellung eines Universums, das nach notwendigen Gesetzen funktioniert, viele Forscher. Albert Einstein sagte, dass er tief von Spinozas Gottesauffassung geprägt sei. In der Psychologie dienten Spinozas Ansichten über Emotionen als Anregung für zahlreiche Forscher und Therapeuten. Seine Idee von Freiheit als Erkenntnis der Notwendigkeit findet sich in einigen modernen therapeutischen Ansätzen wieder. Spinoza war nie verheiratet, und obwohl es Spekulationen über eine mögliche Beziehung zu der Tochter seines Lehrers Fahn den Enten gibt, gibt es keine verlässlichen Hinweise auf eine ernsthafte romantische Verbindung. Sein Leben war der Philosophie und der intellektuellen Liebe zu Gott gewidmet. Für ihn bedeutete dies das tiefste Verständnis der Welt als seine größte Erfüllung. Spinoza erinnert uns daran, dass Philosophie keine abstrakte Übung ist, die von der Realität losgelöst ist. Sie ist eine Suche nach Verständnis, die unseren Blick auf die Welt und unser eigenes Leben verändern kann. Wie er in der Ethik schrieb, alle ausgezeichneten Dinge sind ebenso schwer wie selten.